Okay, meine Botschaft heute Morgen, die heißt drei Arten von Glauben. In Klammern, nur eine funktioniert. Drei Arten von Glauben. Lass uns mal aufschlagen zur Apostelgeschichte, Kapitel 23. Da ist eine Begebenheit, auf die ich heute Morgen raus will. Und zwar hat ja der Heilige Geist Paulus so und so oft mitgeteilt, wenn du nach Jerusalem gehst, dann werden Drangsale und Ketten auf dich warten, du musst ins Gefängnis gehen. Manche haben ihn auf der Reise nach Jerusalem gewarnt, im Geist. Sie sagten ihm im Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufziehen, eben weil dort die Gefangenschaft auf ihn wartet. Aber Paulus, aus Gründen, die nur er weiß, ist trotzdem raufgegangen. Und es kam, wie es kommen musste. Man hat ihn im Tempel gefunden, im Tempel hat man ihn verprügelt. Dann haben die Römer ihn gerettet. Und dann hat man ihn vor den Hohen Rat gestellt. Und im Hohen Rat sehen wir jetzt drei Arten von Glauben. Auf die will ich heute Morgen raus. Und ich lese einfach mal, ab Kapitel 22, Vers 30. Am folgenden Tag aber, da er, der römische Hauptmann, mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt sei, machte er, der römische Hauptmann, Paulus los und befahl, dass die hohen Priester und der ganze Hohe Rat zusammenkommen sollten, und er führte Paulus hinab und stellte sie vor sie. Wir haben hier also eine Gerichtssituation. Hier sitzt der Hohepriester auf seinem Bänklein, beziehungsweise der sitzt noch gar nicht, ja, sondern der steht nur rum. Und die anderen Richter auch und der ganze Hohe Rat, das Sanhedrin, hat sich versammelt. Und Paulus sagt jetzt in Kapitel 23, 1, er blickte den Hohen Rat fest an und sprach, ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Der Hohepriester Hananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Klatsch kriegt er für seine Bemerkung eine auf die Klappe. Und Paulus, sanftmütig und demütig wie er ist, ja, reagiert dann so. Er hält zunächst mal nicht die andere Backe hin, sondern er macht Folgendes. Er sagt in Vers 3, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da und du sitzt da, mich nach dem Gesetz zu richten und gegen das Gesetz handelnd befiehlst du mich zu schlagen? Also er war nicht so beeindruckt von seinen Richtern. Er kannte das Wort Gottes wahrscheinlich besser als die, ja. Und er staucht diesen Hohepriester also zusammen, dass die Schwarte kracht. Und dann die Dabeistehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, oh, ich wusste nicht, dass es ist, Entschuldigung, Entschuldigung. Und jetzt pass auf Vers 6. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, seine Gruppe mit einem Glauben, einer Art Glauben, der andere aber von den Pharisäern war, es ist eine andere Gruppe, die wieder einen anderen Glauben hat oder die anders glaubt. Okay? Paulus ist die dritte Person, die wieder anders glaubt. Ich komme schon da drauf und erkläre das ein wenig. Also da er wusste, dass die einen Sadduzäer, die anderen Pharisäer sind, brüllt er jetzt was ins Auditorium. Er sagt, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer und Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Er schmeißt hier eine Streitfrage zwischen diesen Parteien in den Raum. Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und den Sadduzäern. Und die Menge teilte sich. Und der Paulus, diese listige Person, hat es genau so gewollt. Die wollten, dass sie nicht über ihn streiten, sondern dass sie sich gegenseitig streiten. Denn die Sadduzäer sagen, und jetzt kommt ihr Glaube, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Warum sind die dann hohe Priester, wenn sie nicht mal an Auferstehung, Engel und Geist glauben? Wisst ihr, wenn du nicht an Geist glaubst, dann glaubst du auch nicht an Gott, weil Gott ist Geist. Stimmt's oder stimmt's? Ich meine, wenn die also drinnen sitzen und sagen, ja, also ist doch kindisch, ja, an Gott zu glauben, an Engel zu glauben, an Geister zu glauben, ist doch voller Quatsch. Leute, das ist eine Art von Glauben, nämlich der Kopfglaube. Der ist intellektuell, das sind Kopftheologen, ja, die lesen das Wort Gottes, aber die lesen es nicht als Wort Gottes, sondern halt als Geschichte von Menschen, die sich Menschen ausgedacht haben und aufgeschrieben haben. Und nehmen wir das nicht wirklich ernst, sind Weltmenschen und sind ungläubig. Und jetzt, wenn du nicht an Gott glaubst, was glaubst du dann? Dann glaubst du, dass du ein kosmischer Zufall bist, richtig? jetzt würdest du aber dein Leben schon irgendwie auch ein bisschen einflussreich gestalten. Und was bleibt dir da übrig? Wenn es keinen Gott gibt, der für dich Himmel und Erde bewegt, was machst du dann? Dann musst du es selber machen. Also was machst du? Gehst in die Politik. Ja, hallo, wenn ich der König bin oder der Hohepriester bin oder ein Rechtsausleger bin, dann kann ich ja für die anderen die Regeln festsetzen und die müssen dann machen, was ich sage. Und das ist das Nächstbeste zu Gott. Weil Gott darf das ja auch, versteht er? Regeln festsetzen, an die sich die Leute halten sollen. Stimmt das? Klar. So, das Nächstbeste ist also Regierung. Solche Leute werden unweigerlich Politiker. Deswegen gibt es in unserer Gesellschaft zurzeit, ich spreche jetzt vor allem über die evangelische Kirche, aber auch über die katholische, Menschen, die an Gott und diese Dinge wirklich gar nicht mehr glauben oder vielleicht in einer fabelmäßigen Weise glauben, versteht ihr? Ja, ist ja ein ganz gutes Konzept, aber nicht mehr wirklich glauben. Das sind Weltmenschen und dann kommen die halt drauf, dass sie statt das Evangelium zu predigen, Politik machen. Humanistische Politik natürlich und lauter so Zeug. Das ist also die eine Gruppe. Wunder kann nicht sein. Na, die sind dann politisch engagiert. Gut. Unser Land ist voll mit dieser Art von Glauben. Na, die Frau Kessmann zum Beispiel, hast du vielleicht schon mal gehört. Das war mal Bischöfin, die ist dann aus verschiedenen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten worden. Die hat gemeint, ja, für sie ist es eher eine intellektuelle Angelegenheit. Glaube und diese Dinge. Und wenn ich mich recht entsinne, dann war, als meine Kinder in der Schule waren, beziehungsweise sind immer noch in der Schule, in einem Religionsbuch, okay, bei denen im Gymnasium, gab es ein Rallye-Buch und ich habe das mal interessehalber angeschaut. Und irgendwann kamen sie dann auf die Teilung des Roten Meeres. Und da stand dann, hoppla, da stimmt doch was nicht, groß drunter. Und dass das offensichtlich gar nicht sein kann, ja, dass es schilfmäßig geteilt hat, weil das wäre ja was Übernatürliches. Und wir wissen ja, das kann nicht sein. Aber jetzt hör mal zu. Wenn du denkst, dass alles, was es gibt, nur das ist, was du erfahren hast bisher, ja, ey, dann bist du ein armer Wicht, ist dir das bewusst? Es gibt 10.000 Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen du keine Ahnung hast. Wenn es reicht. Oder ich habe neulich eine Luther-Übersetzung rausgezogen, also eine alte, so richtig, wo der Dr. Luther selber noch altmodisch geredet hat, ihr wisst schon. Na, so ein Uraltdruck hat mir mal jemand geschenkt vor vielen Jahren. Das sind beide Bände, Martin-Luther-Übersetzung, richtig, wie er das gemacht hat mit seinen eigenen handschriftlichen Notizen. Also nicht wirklich, sondern Faksimile, ihr wisst schon, oder gedruckt, weil sonst könntest du das ja nicht bezahlen. Na, und da bin ich komischerweise über die Vorrede vom Daniel gestolpert. Das ist halt die lutheranische Theologie, was da steht. Und da schreiben die tatsächlich, das Daniel-Buch ist Vaticinia post eventum. Das heißt, Weissagung im Nachhinein. In anderen Worten, irgendwo, warte mal, im Jahr 167 bis 164 vor Christus hat sich irgendwo ein Schriftgelehrer hingesetzt und hat das Buch Daniel geschrieben. Und hat Dinge, die schon längst passiert sind, so hingedreht, als ob sie Weissagungen wären. Zum Beispiel, stell dir mal vor, irgendjemand kommt drauf, jetzt bei uns hier, und schreibt, so spricht der Herr, im Jahr 1933 wird ein gefährlicher Ausländer Deutschland übernehmen und in den Untergang führen. Wir würden sagen, na ja, wir wissen, wie der heißt. Na, Hitler hieß der, der kam aus Österreich, aus dem Innviertel. Und das ist alles schon Geschichte, warum schreibst du so einen Quatsch, als ob das noch passieren würde. Für uns ist das Quatsch, versteht ihr? Wir erkennen sofort, das ist Käse. Also hoffe ich. Aber die behaupten, nee, das war so. Da haben sich irgendwelche Leute in Babylon hingesetzt und haben das verzapft. Aufs Babylonische Reich kommt das Persische und aufs Persische das Griechische. Die haben sich gewundert, weil das nämlich alles stimmt, was da steht. Und es kann ja nicht sein, dass das Jahrhunderte, bevor es passiert ist, geschrieben worden ist. Weil das wäre ja Weissagung. Dann wird's Gott ja wirklich geben. Dann wäre ja keine abstrakte Kopfgeburt, sondern dann gäb's ihn ja und er würde sprechen. Dann müssten wir ja unser ganzes Verhältnis zur Bibel überdenken. Na? Also haben sie sich gedacht, nee, das ist Weissagung im Nachhinein. Genauso bei Jesaja. In Jesaja Kapitel 44, in Vers 28, da ist von einem König namens Kyros die Rede. Der wird mit dem Namen genannt, Kyros. Der wird Jerusalem wieder aufbauen. Das ist geweissagt worden, 150 Jahre bevor es passiert ist. Theologen haben das angeschaut und haben sich gesagt, Jesaja schreibt 150 Jahre, bevor Kyros geboren wird, von einem König Kyros. Kann es nicht geben, das muss irgendwann nach Kyros geschrieben worden sein. Das ist dann also nicht Jesaja, sondern Deutero-Jesaja, so nennen sie den dann. Das ist dann also ein Pseudo-Jesaja, den sie sich quasi ausgedacht haben. Leute, wir machen so einen Quatsch. Ja, wer heilige Bücher im Nachhinein schreibt, der macht ja Gott zu einem Götzen. Das ist ja Verhöhnung Gottes, ist ja das. Ja, das sind Menschen, ihr merkt es. Das sind Menschen, die einen Kopfglauben haben, Leute, die eigentlich nicht wirklich an Gott glauben, ja, sondern sich denken, die Erfahrungswelt, in der ich lebe, das ist alles, was es gibt. Aber das stimmt nicht. Ja. Es gibt eine viel größere Erfahrungswelt, die dir zur Verfügung stehen kann. Okay, halten wir jetzt halt mal fest. Wir hier als Gemeinde sind keine Sadduzäer-Gemeinde. Halleluja, weil das würde nicht aushalten. Ich würde kündigen und würde eine neue Gemeinde gründen. Okay, aber das ist ja nur die eine Gruppe. Die glauben also nicht an die Auferstehung und alle diese Dinge. Pst, wir machen lieber Politik. Wir dienen uns den Römern an und schauen dann, wie es weitergeht. Okay, das ist eine Gruppe. Dann gibt es noch die zweite Gruppe, das sind die Pharisäer. Vers 8, die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Zweiter Teil, Vers 8, die Pharisäer aber bekennen beides. Die Pharisäer glauben an Auferstehung, die glauben an Engel, die glauben an Geist, die glauben an Gott, die glauben, dass das Wort Gottes ist. Die glauben alle diese Dinge. Das ist eigentlich alles richtig, was die glauben. Deswegen waren sie trotzdem große Feinde Christi, als Jesus auf der Welt war. Die Pharisäer hatten nämlich einen Buchstabenglauben. Buchstabenglaube. Im Gegensatz zu Kopfglaube ist Buchstabenglaube ein wenig besser. Die glauben an Geist, an Engel, an Propheten, diese Dinge. Aber in Wirklichkeit waren sie zum Schluss buchstabenhörige Regelhalter. Waren Leute, die sich mehr um sich selber gedreht haben und dass sie die richtigen Regeln alle halten, als dass sie sich in Nächstenliebe um den Nächsten gekümmert hätten. Was der eigentliche Auftrag ist des Gläubigen, ja. Okay, das sind also Menschen, die buchstabenhörig sind, Regeln halten, aber ohne geistliches Leben sind. Jesus hat 7 Wehe über die Pharisäer ausgesprochen. Ziemlich viele, mehr als über alle anderen. Die hat er mehr verdammt als alle anderen. Als Zöllner, als Sünder, als Huren, als alles andere. Und ich habe da einige Dinge rausgegriffen, was mit den Pharisäern jetzt da so verkehrt war, was ihm nicht gefallen hat. Ich habe mir gedacht, das sage ich euch, denn es ist nämlich so, dass wir ja eine Gemeinde sind, die ans Wort Gottes glaubt. Also wer das glaubt, sag mal Amen. Weil wenn das Wort Gottes nicht das Wort Gottes ist, dann können wir es uns sparen, können wir heimgehen. Ja, dann haben wir nichts zu sagen, dann verzapfe ich hier nur Zeug, das ich mir ausgedacht habe. Oder vielmehr die Leute, die ich zitiere hier aus der Bibel, das ist alles nur ausgedacht und die haben sich das halt ausgedacht. Ja. Ist aber wie gesagt nicht der Fall. Das Wort Gottes ist von Gott gekommen, Gott hat Menschen inspiriert und die haben das dann aufgeschrieben. Engel gibt's, es gibt Gott, es gibt Geister, weil Gott ist ein Geist, ja. Es gibt Propheten, die tatsächlich die Zukunft von Gott gesagt bekommen haben. Alle diese Dinge sind nicht schlecht, ja, wenn man die festhält und glaubt. Und in Matthäus 23, in Vers 3, da sagt jetzt Jesus über die Pharisäer, alles nun, was sie euch sagen und tut und haltet. Was mir zeigt, dass die pharisäische Lehre an sich, ja, der Buchstabe und so, es war eigentlich okay. Die Lehre war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Jesus sagt dann, aber macht's ihnen nicht nach. Denn sie predigen zwar alle möglichen Regeln und legen schwere Lasten auf die Menschen, aber sie selber rühren diese Last mit keinem Finger an. Das sind Heuchler, die predigen Wasser und trinken Wein. Solche Leute sind es. Handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sind Heuchler. Dann sagt Jesus, okay, gut, wir sollen also schon definitiv mal keine Heuchler sein, haben wir uns schon gedacht, ne? Sondern wir sollen echt sein. Okay, in Vers 5, wie gesagt, ich gehe nicht auf alle Punkte bei den Pharisäern ein, weil ich will jetzt sowas anderem auch noch kommen heute Morgen. In Vers 5, Matthäus 23, 5, da sagt Jesus, alle ihre Werke tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Die üben ihr geistliches Leben aus, damit andere sagen, Mai, schaut mal, wie gut und wie schön die das machen. Die signalisieren also ihre Tugend. Die machen quasi Tugendschaulaufen. Ich spreche das immer wieder mal an. kriege ich immer wieder mal E-Mails und solche Dinge von Leuten, die tief bekümmert sind über das, was die Deutschen den Juden angetan haben, vor 80 Jahren ungefähr. Und ist ja auch furchtbar, ist definitiv richtig. Und da wollen sie dann Buße tun und wollen sich versammeln und wollen alles Mögliche machen. Wisst ihr, ich habe da manchmal den Verdacht, dass die Leute hier, dass es denen gar nicht so sehr um die toten Juden geht, sondern darum, ihre eigene Tugend zu signalisieren. Schau mal, wie gut ich bin. Aber das kannst du viel glaubhafter machen, dadurch, dass du dich dem heutigen Elend, der heutigen Ungerechtigkeit entgegenstellst. Ja, was damals war, das können wir nicht mehr ändern. Aber was heute ist, können wir ändern. Ne? Versteht ihr, das erinnert mich ein wenig an diese guten Menschen, die an den Bahnhöfen stehen und klatschen über die Zuwanderer, die da kommen. Versteht ihr, das sind gute Leute, die meinen es gut, die klatschen dann und heißen Menschen willkommen, die zum großen Teil ein ganz, ganz problematisches Verhältnis zu den Juden haben. Ja, wir bedauern, dass die Nazis die Juden damals getötet haben, aber Menschen, die so ähnliche Ansichten haben wie die Nazis, die beklatschen wir am Bahnhof. Merkt ihr da irgendwie, dass da was nicht zusammenstimmt? So, den Leuten ging es also gar nicht um die Juden, sondern denen geht es eher darum, dass sie Tugend signalisieren. Leute, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Sachen machen, um von Leuten gesehen zu werden. Damit die Leute halt nicht über uns reden können und diese Dinge. Ja? Das ist alles, hat was mit Pharisaismus zu tun. Okay, ich mache weiter. Wir kommen zu Matthäus Kapitel 23, Vers 18. Da sagt Jesus über die Pharisäer, ihr sagt, wenn jemand beim Altar schwört, dann ist es nichts. Aber wenn jemand bei der Gabe auf dem Altar schwört, dann ist er gebunden, dann gilt der Vertrag. Na? Und Jesus sagt dann, das ist doch Quatsch, was heiligt denn die Gabe? Das ist doch der Altar. In anderen Worten, das sind Menschen, die sich das Wort Gottes so hindrehen, wie sie es brauchen. Ja? Schau, da hat einer einen Vertrag geschlossen, hat geschworen beim Altar im Tempel. Und irgendwann kam er drauf, hey, das Geschäft war doch nicht so gut. Dann ging er zum Pharisäer und er hat gesagt, ja gut, den Vertrag, der ist nicht gültig, weil du hättest bei der Gabe auf dem Altar schwören müssen, dann wäre es gültig gewesen. Hey, normalerweise ist es so, wenn du einen Vertrag unterschreibst, dann solltest du auch zu deiner Unterschrift stehen. Ja, dein Ja sollte ein Ja sein, dein Nein, Nein, Nein. Und wenn du mal Ja gesagt hast, dann solltest du durchziehen, diese Sache, diesen Vertrag, auch wenn es vielleicht nicht für dich so positiv ist. Aber das haben die nicht gemacht. Die haben geschaut, ob sie es nicht vielleicht doch so hindrehen können, dass sie das, was sie wollen, doch erlaubt wird. Und dann müssen wir uns auch davor hüten, dass wir nicht das Wort Gottes hindrehen, wie wir es brauchen, wisst ihr? Okay, und noch ein Punkt über diese buchstabengläubigen Menschen, die klagen gern an. Die klagen für ihr Leben gern an. Pharisäer klagen an. Das ist das, wofür sie bekannt sind. Ne? Die Jünger von Jesus haben sich mal vom Essen nicht die Hände gewaschen. Pharisäer haben das gesehen und haben sofort, sie haben sich nicht die Hände gewaschen, sie haben sich nicht die Hände gewaschen, so Zeugs vorgebracht. Leute, wir lachen da heute drüber, aber die haben das richtig ernst gemeint. Versteht ihr? Du, kann dir das nicht egal sein, ob der Typi da neben dir sich die Hände wäscht oder nicht? Ich meine, der ist ja die Bakterien, nicht du. Ja? Die haben gern angeklagt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch anklagend werden. Sagen wir mal Amen. In Matthäus Kapitel 12, in Vers 10 kannst du nachlesen. Da sitzen die Pharisäer vor Jesus in der Synagoge, es ist Sabbat, und sie schauen Jesus an und sie sagen zu ihm, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Und jetzt pass auf, warum sie das sagen. Da sagten sie aber, um ihn anklagen zu können, steht da. Die wollten ihn anklagen. Anklagen war einfach ihr Ding. Anderen ein bisschen runter machen, anderen ein bisschen schlechte Motive in die Schuhe schieben, das hat ihnen gefallen, das fanden sie super. Ja, manche Menschen, die blühen erst auf, wenn sie über andere richtig herziehen können. Solche Menschen sind dann Pharisäer. Also wenn du wieder mal jemanden siehst, der über diesen oder jenen herzieht, sagst du einfach Pharisäer und gehst weiter. Ja, ne, die haben das gemacht, die haben Jesus Fragen gestellt, damit sie ihn verklagen können. Und Jesus hat gesagt, ja, der Buchstabe sagt, ihr sollt am Sabbat nicht arbeiten. Aber wenn sich einer zum Beispiel das Bein gebrochen hat oder den Arm, ja, dann dürfst du denen ruhig helfen, denn es ist besser, dass dem geholfen wird und du den Sabbat brichst, als dass dem der Arm wieder, dass der leidet mehr als er muss und vielleicht der Arm noch krumm zusammenwächst, nur weil du zu heilig bist, um am heiligen Tag zu helfen. Na, da muss man ein bisschen gewichten, versteht ihr? Was ist wichtiger als das andere? Und ich meine, dir tut's ja nicht weh, ja? Ja, du musst durchhalten. Ja. Jemand hat sich, versteht, bei einem Hals gebrochen, liegt da, total verdreht, ausgerenkt, gebrochene Knochen. Halt durch, das Sabbat ist in 22 Stunden vorbei. Ja, kann wohl nicht wahr sein. Dann ist es schon erlaubt, dass du da hilfst. Aber das Wort Gottes sagt ja, Sabbat sollst du nicht arbeiten, sollst du keine Werke tun, also magst du das nicht. Menschen haben das natürlich trotzdem gemacht, die haben trotzdem geholfen und hinterher haben sie dann rituell Buße getan über, so, über diese Dinge. Aber wisst ihr, die Sache an den Buchstaben ist eben, dass man es so schön, dass man so schön weiß, ah ja, das halte ich und mein Nachbar hält es nicht, bin ich besser als mein Nachbar. Diese Attitüde, na dieses, ich bin ein bisschen besser als du, weil ich die Gebote, auf die ich achte, besser halte als du. Na, aber ein Heiligerer, der denkt sich vielleicht, Mensch, bist du unheilig. Und zum Schluss haben wir dann diesen Pharisaismus. Oh, ich danke dir, Herr, dass ich nicht bin wie die anderen. Ja, dass ich nicht so dreckig und unrasiert in den Gottesdienst komme, mit ausgelatschten Jeans und Turnschuhen. Ich habe mich gewaschen, Herr. Ja, es könnte ja sein, ja. Egal. Gut, also lebendige Gemeinden, hört mal zu, lebendige Gemeinden haben ein wenig diese Versuchung, dieses Problem, sich bei ihrer großen Liebe zur Bibel in Buchstabengemeinden, in Pharisäergemeinden hineinzuentwickeln. Zum Schluss halten sie zwar alle möglichen Gebote, aber sie haben keine Werke des Glaubens, sie haben keine Gebetserhörungen, trotz aller ihrer Gebotehalterei. Hör mal, du brauchst Gebetserhörungen. Das Wort Gottes ist Leben. Und die Sache ist, der Buchstabe, sagt Paulus, tötet, der Geist macht lebendig. Ne? Der Buchstabe verdammt. Der Geist gibt dir die Kraft zu überwinden. So, wir müssen also weniger uns auf die Buchstabengläubigkeit konzentrieren, sondern mehr auf den Herzensglauben, ja, den der Paulus hat. Ich möchte aber ganz kurz noch auf die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung eingehen. Gemeinde in Ephesus in Offenbarung. Wie gesagt, bis jetzt habe ich nur die problematischen Glaubensarten beschrieben. Ich beschreibe nachher die richtige Art von Glauben. Du siehst ja dann, wo du bist, ja. Also zur Gemeinde in Ephesus, in Offenbarung Kapitel 2, hat Jesus folgendes Sendschreiben gesandt. Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, also Heuchler. Ja, und du hast sie als Lügner befunden, du hast Ausharren, du hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So, diese Gemeinde hier in Ephesus, die war an sich gar nicht so schlecht drauf. Die haben am Wort Gottes festgehalten. Ja, wenn niemand mehr an das Wort Gottes geglaubt hat, sie haben daran festgehalten, war wunderbar. Sie haben andere Prediger beurteilt, solche, die sich großmächtig Apostel genannt haben, vor denen haben sie erkannt, das sind gar keine, das sind Lügner. Die sind ein bisschen zu sehr auf den Buchstaben gekommen, auf das halten alle Leute bei uns in der Gemeinde auch ihre, auch die grundsätzlichen Gebote ein und diese Dinge, ja. Und Jesus ist damit nicht zufrieden. Er sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja, man stellt dir das in der Familie vor. Du kannst dich an deine Familie gewöhnen, sodass du immer noch wäschst und kochst und staubsaugst, dass du immer noch auf die Arbeit gehst und Rasen mähst und so weiter. Aber das sind einfach Werke, die du halt tust, weil du die tun musst. Aber die Beziehung ist darüber eingeschlafen. Die ersten Werke war was anders. Da war es gar nicht so wichtig, wie das Essen geschmeckt hat, ob das jetzt angebrannt war oder nicht. Oder dass die Klamotten mal einen Tag rumgelegen sind oder dass das Gras nicht richtig geschnitten war. War alles gar nicht so wichtig. Viel wichtiger war die Nähe der anderen Person. Eine Beziehung, ein Verhältnis. Ist das richtig? Erinnert sich irgendjemand an diese Zeit? Ne? Halten wir mal fest. Es gibt also diese Situation, wo du dich an diese Dinge gewöhnst. Und in Gemeinden geht es ganz genauso. Ja? Und Jesus sagt deswegen, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk dran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Also die haben Werke getan. Oh, die haben bestimmt Bibel gelesen und haben das alles auswendig gelernt. Das war alles spitze. Aber da war irgendwie kein Leben drinnen. Das war orthodox gut, aber kein echtes geistliches Leben. Und Jesus kommt dann tatsächlich und sagt, wenn aber nicht, ja, dann werde ich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Das bedeutet, dann gibt's die Gemeinde nicht mehr. Die Gemeinde wird repräsentiert von einem Leuchter. Wenn der Herr den Leuchter wegnimmt, dann gibt's die Gemeinde nicht mehr. Der Herr sagt also, Leute, pharisäisches Christentum ist mir zu wenig. Möchte ich nicht haben. Ich möchte, dass ihr ein lebendiges Christentum habt. Der Herr möchte nicht, dass wir Kopfglauben haben, wie die Pharisäer, die Sadduzäer, Buchstabenglauben haben, wie die Pharisäer, sondern er möchte, dass wir Herzensglauben haben, wie Paulus. Lebendiger Glaube, der sich aus einer Beziehung zu Gott speist. Und über den möchte ich jetzt nur die restliche Zeit reden. Der ist nämlich extrem wichtig, ja, dass wir den in unserem Leben haben. Schaut, Paulus war einmal der Saulus. Und zu dem Zeitpunkt war er ein buchstabenhöriger Pharisäer und ein Verfolger der Gemeinde. Saul von Tarsus hat wahrscheinlich schon im jungen Alter die 5 Bücher Mose auswendig gekannt. Und später, als er dann gehört hat, da beten Menschen einen anderen Menschen an, der angeblich von den Toten auferstanden ist, der aber vorher gekreuzigt war, da, als er das gehört hat, ist er durchgebrannt. Ja, in seinem Kopf, die Sicherung. Er hat sich gedacht, das ist ja Gotteslästerung. Die müssen wir verfolgen, die müssen wir ausrotten, diese Irrlehre. Denn das Wort Gottes sagt, die Bibel sagt, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Jesus hing an einem Holz. Jetzt beten die einen an, der am Holz hing. Also beten sie einen an, der verflucht war. Irrlehre, böser Irrtum. Könnt ihr die Logik nachvollziehen? Ganz klar, ne? Das hat ihn also so dermaßen innerlich aufgerüstet, dass der losgelegt hat und geeifert hat fürs Wort Gottes und für die Rechtgläubigkeit. Hat er dabei was Gutes getan? Nein, hat er nicht. Er hat Blut fließen lassen, ja. Knochen sind zerbrochen, weil dieser Mann es so haben wollte. Es war ganz, ganz schlecht. Er hat nämlich was missverstanden. Jesus hing am Kreuz, aber er hat unsere Sünden auf sich genommen. Er hat das Wort Gottes gekannt, aber nicht gut genug. Denn in Jesaja Kapitel 53, da steht es ganz klar, er aber wurde durchbohrt um unserer Übertretungen willen. Wir beten also niemanden an, der ein Sünder war und deswegen verflucht am Holz hing, sondern einen, der dort hing, weil er unsere Sünden auf sich genommen hat. Das ist das Problem bei Pharisäern, die kennen das Wort Gottes nicht richtig. Und unser Paulus, der ist also auf seinem falschen Trichter geblieben, ja, und hat die Christen verfolgt, bis er ein radikales Erlebnis hatte mit dem Auferstandenen. Und dann hat sich alles geändert. Dann hat er plötzlich nicht mehr nur den Buchstaben gekannt, sondern den Gott, den der Buchstabe beschreibt. Er reitet also auf seinem hohen Ross hinauf nach Damaskus, ja, zückt schon das Schwert in Erwartung, ja, des Christenblutes, das jetzt gleich fließen wird. Und im nächsten Moment, pfumm, liegt er auf dem Rücken wie ein Käfer und blinzelt in die Sonne und sieht nichts mehr. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Lass dir gesagt sein, ja. Es wird schwer werden, für dich gegen den Stachel auszuschlagen. In anderen Worten, ich bin stärker als du. Mein Schwert ist spitzer als deines. Es war aber der Moment, in dem Paulus in sich ging und sofort gemerkt hat, hey, ich habe in der Vergangenheit etwas falsch verstanden. Ich habe hier irgendwie was falsch gemacht. Ich habe zwar geeifert fürs Wort Gottes, aber nicht mit rechtem Verständnis. Ich war ein Pharisäer und jetzt wurde zum Christen. Und jetzt ist es erstmal so, dass er verblitzt rumsitzt, ja, und in Damaskus 3 Tage, und nach diesen 3 Tagen kommt jemand, der legt ihm die Hände auf, sei sehend, Bruder Saul, und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Er kann wieder sehen, und er hat jetzt ein Erlebnis mit dem lebendigen Gott gehabt. Er hat einen saftigen linken Haken eingefangen, Wumms, der ihn zu Boden geschmettert hat. Aber im nächsten Moment hat dieser selbe Gott ihm wieder die Augen ausgeputzt und ihn aufgestellt. Jetzt, aufgrund dieses Erlebnisses, wird Paulus für immer ein anderer sein. Er wird nie mehr die Bibel so lesen wie vorher. Warum? Er hatte eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Wenn du Herzensglauben haben willst, brauchst auch du ein Erlebnis mit dem Auferstandenen. Und schau, das Problem von Predigern ist, dass man dieses Erlebnis nicht herbeiführen, nicht, wie soll ich sagen, den Leuten überstülpen kann. Man kann es beschreiben, man kann einen Weg hin aufzeigen, aber diesen Weg gehen musst dann du. Ja, du musst auf das Wirken Gottes in deinem Herzen eingehen. Wisst ihr, das ist ganz interessant oder ganz eigenartig eigentlich. Wir haben hier Mose und Israel zum Beispiel. Mose, der Königssohn, derjenige, der nächste Pharao gewesen wäre, der hat Ägypten verlassen und wollte nie zurück. Dann haben wir das Volk Israel. Israel, Sklaven, werden geknechtet. Mit großen Schmerzen, ja, verrichten sie ihre Sklavenarbeit. Dann werden die von Gott befreit mit mächtiger Hand, kommen aus der Sklaverei heraus. Und wenn du mal liest, wie die sich gerieren in der Wüste, die wollen dauernd wieder zurück. Wir wollen wieder zurück. Die haben gemurrt die ganze Zeit. Sie wollten ständig wieder zurück. Der Königssohn, der den Luxus aufgegeben hat, wollte nicht zurück. Die Sklaven, die Sklaverei, das Joch um den Hals, die Ketten aufgegeben haben, ja, die wollten unbedingt wieder zurück. Was war der Unterschied? Was war der Unterschied zwischen dem Glauben von Israel und dem Glauben von Mose? Israel hat die großen Werke Gottes von außen angeschaut, hat gesehen, wie die Plagen kommen über Ägypten, ja, hat gesehen, wie sich das Meer teilt und hat sich im Hinterkopf immer gedacht, naja, das kann man bestimmt irgendwie natürlich erklären. Ja. Alle diese Dinge. Manna, naja, jetzt fällt halt Manna vom Himmel. Keine Ahnung, wo das genau herkommt, dass es vom Himmel kommt. Von Gott, ja, kann ja sein, kann nicht sein. Vielleicht ist es ein natürliches Erlebnis, das wir hier haben. Und so waren sie immer innerlich geteilt. Warum? Sie hatten kein Herzenserlebnis. Bei Mose war es ganz anders. Mose ist seinerzeit auf einen brennenden Dornbusch gestoßen. Und aus diesem brennenden Dornbusch hat Gott zu ihm gesprochen. Mose, zieht deine Schuhe aus. Heiliger Boden. Mose zieht aus, ja. Und zieht die Schuhe aus. Und Gott spricht zu ihm. Gott gibt ihm Erlebnisse. Ihr wisst schon, tut die Hand in die Jacke, tut sie wieder raus. Sie ist weiß wie Aussatz. Er tut sie wieder zurück, sie ist wieder gesund. Ich meine, er macht sich hier nichts vor. Er ist mit Gott zusammen. Er hat hier ein Erlebnis mit Gott. Und dieses Erlebnis mit Gott, das hat ihn so angefacht und angefeuert, dass er mehr und mehr von Gott haben wollte, dass er den ganzen Luxus Ägyptens ja nicht mehr haben wollte. Der eine hatte ein Erlebnis mit Gott und die anderen haben von außen zugeschaut, wie der andere ein Erlebnis mit Gott hat. Du und ich, wir brauchen Erlebnisse mit Gott. Wir brauchen das, dass Gott auf uns zugeht. Als ich 15 war, habe ich mir die Konfirmandenbibel von meiner Oma geschnappt, saß in meinem Zimmer und habe Jesus gebeten, Jesus, wenn es dich gibt, dann erscheinen wir jetzt. Habe ich dir schon mal erzählt hier? Noch nicht gut. Dann erscheinen wir jetzt. Weil du kannst es doch. Ich lese in der Bibel, du bist auf dem Wasser gelaufen, du hast Brot vermehrt, ja, und Fische, du hast Wasser in Wein verwandelt. Jemand, der von den Toten auferstehen kann, der kann mir jetzt auch hier erscheinen. Kein Problem. Jesus, wenn es dich gibt, dann erscheinen wir jetzt. Und wisst ihr was? Ich habe das wirklich ernst gemeint. Ich habe das absolut total mit meinen 15 Jahren ernst gemeint. Wusste gar nicht, wie ich da drauf komme. Habe ich auf jeden Fall trotzdem gemacht. Jesus, wenn es dich gibt, na, zeig dich mir. Da, du bist auferstanden. Hier steht's. Und wisst ihr, was passiert ist? Er ist tatsächlich gekommen. Aber erst 4 Jahre später. Und in den 4 Jahren dazwischen habe ich ziemlich viel Blödsinn angestellt, gebe ich zu. War nicht unbedingt der beste Sohn aller Zeiten. Oh, du meine Güte. War echt schlimm, will ich gar nicht drüber reden. Das bessere Zeugnis ist, nicht befreit zu werden von Dingen, sondern gar nicht erst in Gebundenheit zu landen. Dann aber war es mal so, ja, dass ich zu einem Freund ging, von dem ich gehört habe, dass er sich jetzt da mit Jesus abgibt und sich bekehrt hätte und irgendwie anders drauf wäre. Der hat mal, bevor er Christ geworden ist, einen schlechten Trip geschluckt, LSD. Und er kam von diesem Trip nie mehr wirklich runter. Der konnte wieder einen Schluck Kaffee trinken und dann war er wieder drauf. Also der war nicht mehr ganz berechenbar. Und der war plötzlich wieder vollkommen normal. Ich meine, so normal, dass er direkt angenehm normal war. Von uns war keiner angenehm. Angenehm normal. Was ist alles mit dir? Und ich habe den dann mal besucht, ja, und der saß auf seinem Stuhl mit seiner Bibel und ich lag da auf der Couch und er hat mir von Gott und vom Glauben und von Aposteln erzählt und ich weiß nicht mehr, was alles erzählt hat. Aber plötzlich war in diesem Zimmer die Gegenwart Gottes. Es war eine dritte Person da, die nicht sichtbar war, aber die absolut überwältigend alles dominiert hat in diesem Raum. Ich war total geblättert. Das war mein Dornbusch-Erlebnis. Versteht ihr? Wenn Jesus sich buchstäblich vor mich hingestellt hätte, wäre es nicht besser gewesen, wäre es nicht anders da gewesen. War voll der Hammer. Und dann habe ich schon mal erzählt, aber weil es gut ist, erzähle ich es nochmal. Ja. Plötzlich ging mir irgendwie was auf. Ganz tief in mir drinnen ging mir Licht an. Und dann war es mir, als ob er innerlich hohl wäre und ein Lachen von tief unten habe ich gesehen. Ich konnte runterschauen, konnte schauen, wie das raufsteigt, irgendwo aus den Tiefen. Dann ging es in meine Kehle hinein und dann musste ich lachen. Ich habe das Lachen kommen sehen. Und dann musste ich lachen. Warum lache ich denn jetzt? Ja, es war die Gegenwart Gottes. Plötzlich war alles klar. Er lebt tatsächlich. Naja, und dann, wie gesagt, bin ich um eine Kurve in meiner Heimatstadt gefahren, in meinem Auto. Und da hatte ich dann nochmal ein dramatisches Erlebnis mit Jesus, wo er mich in die Nachfolge gerufen hat. Alter, du lebst nicht mehr lang, es sei denn, du folgst mir nach. So ungefähr. Nicht genau mit diesen Worten, aber er hat gar nichts gesagt, aber ich wusste, was er wollte. Und am Abend dieses Tages habe ich dann ganz bewusst Jesus in mein Leben eingeladen. Meine Frau war gestern in einer Bibelschule, da hat sie eine Frau getroffen, die gesagt hat, die eine Botschaft von mir schon mal gehört hat und wo ich das schon mal erzählt habe. Und sie ist aus der Gegend und sagt, ich kenne die Kurve, wo sich der Herr mir geoffenbart hat. Was du alles erlebst, gell? Na, Gott segne diese Frau. Halleluja. Okay, was will ich also sagen? Herzensglaube. Paulus hatte dieses Erlebnis, Mose hatte dieses Erlebnis, meine Wenigkeit hatten eine Art von Erlebnis in dieser Richtung. Jetzt kann man das aber natürlich nicht erzwingen. Ganz klar. Was muss man machen? Oder was kann man da machen? Man kann Gott um Schlüsselerlebnisse bitten. Na, und wenn man bereit ist, Leute, dann kommen die. Ich war mit 15 offenbar noch nicht bereit. Wenn der Herr damals zu mir gekommen wäre, sich mir geoffenbart hätte, als der Lebendige gezeigt hätte, wäre ich vielleicht wieder abgedriftet. Bilde ich mir ein. Weil nämlich, wenn es schon eher möglich gewesen wäre, mich irgendwie abzuholen, ja, hätte er es bestimmt gemacht. Ich meine, der Herr ist kein Trödler, er ist kein Zeitverschwender. Offensichtlich musste er es durch bestimmte Phasen durchgehen, bis er dann wirklich reif dafür war. Deswegen, wenn du den Herrn um solche Erlebnisse bittest, ja, direkte Herzenserlebnisse, dann vertraue ihm, dass er dir die auch gibt. Amen. Schaut, sogar bei Petrus haben wir was Ähnliches. In Lukas Kapitel 5, in den Kapiteln vorher schon, eigentlich Kapitel 5 ist, wo es richtig anfängt, da predigt Jesus in der Heimatstadt von Petrus in Kapernaum. Und jemand wird geheilt im Gottesdienst. Und Petrus sieht es und er ist begeistert. Und er lädt Jesus ein zu sich zum Essen und da ist die Schwiegermutter krank. Und die hat Fieber. Und Jesus heilt diese Mutter von Schwiegerfutter. Diese Mutter von... Wo kam das jetzt her? Heilt diese Mutter von Fieber, nicht von Futter, von Fieber. Diese Mutter hat aber dann Futter vorbereitet für die Apostel, für Jesus. Sie ist nämlich aufgestanden und hat dann gekocht, okay? Oh, ja. Nun gut. Das war alles prima. Petrus hat es gesehen. Oh ja, vollmächtige Predigt, da wird einer geheilt. Oh ja, auch im persönlichen Gespräch ganz nett und er heilt meine Schwiegermutter, spitze, super Prediger. Netter Mann, dieser Jesus. Ja, er war irgendwie innerlich angerührt, aber nicht überwältigt. Und dann passiert's. Jesus kommt eines Morgens in Kapitel 5 Lukas zu Petrus ans Boot, ja. Große Menge folgt ihm bereits nach und er predigt und er sagt, lass mich ein bisschen auf dein Boot steigen, damit ich von dort aus predigen kann. Petrus sagt, gut, dann predigt Jesus Stund um Stund. Und hinterher dreht er sich um zum Petrus und sagt so, fahr rüber ins Tiefe und lass deine Netze runter. Petrus gähnt und sagt, Herr, ich bin eigentlich reif für die Haie. Ich habe die ganze Nacht über gefischt und nichts gefangen, würde es eigentlich ganz gern meine Kräfte sparen, aber auf dein Wort hin. Weil er ist ja was Besonderes, dieser Jesus, ja. Dann fährt er also raus, macht seinen Fischfang und die Netze reißen, weil sie so viel haben. Und in dem Moment, in dem die ganze Sache mit ihm persönlich zu tun hat, ist jetzt sein Beruf, sein Netz, sein Boot, trifft es ihn wie ein Hammerschlag. Und er fällt vor Jesus nieder und sagt, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das war das Dornbusch-Erlebnis, das war das Damaskus-Erlebnis von Petrus. Und Jesus sagt, komm, leg deine Netze weg, du bist ab jetzt Menschenfischer, komm und folge mir nach. Leute, sowas brauchen wir. Auf solchen Dingen gründet der Herzensglaube, der lebendige Glaube, der sich aus einer Beziehung zu Gott speist. Ne? Schau, Jesus wusste auch, dass der Buchstabe tötet und der Geist lebendig macht. Deswegen hat er manchmal bestimmte Gebote einfach nicht gehalten. Als seine Jünger hungrig waren, hat er sie ernten lassen, in Anführungszeichen. Als jemand krank war und die Heilungssalbung da war, hat er die Personen geheilt. Jesus stand diesbezüglich einfach über den Regeln und über dem Gesetz. Der hat sich gedacht, hey, das Gesetz muss dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Gesetz. Ist gut. Gute Haltung. Ist die Haltung Christi. Aber schlaue Leute kommen natürlich dann sofort an und sagen, ja, wenn das so ist, dann muss ich nicht jedes Gebot halten. Dann halte ich nur die, die mir gefallen, und diejenigen, die mir nicht gefallen, die halte ich nicht. Aber du musst Folgendes bedenken. Jesus hat Gebote in Bezug auf Essen und in Bezug auf Gesundheit flexibel gehandhabt. Ja, der hat die Leute essen lassen, weil wem dient es, wenn Leute hungrig sind? Erstens. Zweitens, er hat Kranke geheilt. Was er nicht gesagt hat, ist, ach Frau, dich haben sie jetzt beim Ehebruch in Flagranti erwischt. Ach na ja, nicht so schlimm. Ja, das hat er nicht gemacht. Da hat er nicht gesagt, ach, da stehen wir heute drüber. Heutzutage gibt es Verhütungsmittel und Abtreibungsmöglichkeiten. Ja, so Zeugs hat Jesus nicht vorgebracht. Sondern er hat gesagt, Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Schau, Essen und Gesundheit brauchst du unbedingt. Sex brauchst du nicht unbedingt. Da möchte der Herr, dass du das in geregelte Bahnen fließen lässt. So, du kannst also nicht hergehen und einfach Gebote jetzt, wenn sie dir nicht passen, aufheben. Also stimmen wir da noch überein? Schon, ne? Denke ich mal. Dennoch kann sich dein Glaube nicht allein aus den Buchstaben speisen, er muss sich auch aus dem Geist speisen. Du tust Dinge, die Gott gefallen, weil du Gott gefallen willst und nicht, weil du diese Gebote ausfüllen musst. Leute, da ist ein himmelweiter Unterschied in der Haltung. Na, Jesus gehorcht dem lebendigen Wort, der Christ gehorcht dem lebendigen Wort, das der Geist ihm sagt, und dem geschriebenen Wort. Okay, jetzt noch, wie vermittle ich Herzensglauben, ja? Weil man kann ja geistliche Erlebnisse nicht erzwingen. Ich habe schon gesagt, du kannst dafür beten. Wichtige Sache. Sag, Gott, offenbar dich mir, ich will auch hineinkommen in diese Herzensglaubensschiene. Aber dann kannst du noch Folgendes machen. Du kannst, um das mal ganz salopp auszudrücken, einen Geist auch einfangen. Das bedeutet, die Summe der Anschauungen, der inneren Haltungen, des Schriftverständnisses und die Gottesbeziehung einer Person kannst du dir aneignen, kannst du übernehmen. Wenn du lang genug mit einer bestimmten Art von Leuten zusammen bist, reibt es auf dich ab. Stimmt das? Definitiv, ne? Wenn du jetzt mit Menschen zusammen bist, die den Geist des Glaubens haben, weißt du, was dann passiert? Der Geist des Glaubens reibt sich aber auf dich, weil du unbewusst die inneren Haltungen, den Glauben, die Gesinnung dieser Leute dann mit übernimmst und mehr so wirst wie sie. Und das ist gar nicht schlecht. Also du kannst dir einen Geist, den Geist Gottes einfangen quasi, indem du die Summe der Anschauungen, der inneren Haltungen, des Schriftverständnisses und die Gottesbeziehung einer Person, die du bewunderst oder die das hat, ja, übernimmst. Und Paulus sagt zum Beispiel zum Timotheus, du bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meinem Liebe, meinem Ausharren. In anderen Worten, Timotheus, du hast die Welt so angeschaut wie ich und hast versucht, mich nachzumachen. Wenn ich jetzt mal weg bin, dann trittst du in meine Fußstapfen ein und kannst weiter, alles geht weiter und du kannst weitermachen wie ich. Mit demselben Geist des Glaubens, weil es geht ja nicht darum, so zu werden wie Paulus, sondern den Geist des Glaubens von Paulus zu übernehmen. Ja, bei Petrus und Johannes, als die einmal vor dem Hohen Rat waren, das war viele Jahre vor Paulus, in Apostelgeschichte 23, das war in Apostelgeschichte Kapitel 4, da kamen Petrus und Johannes mal vor den Hohen Rat, sind verhaftet worden und wurden dann auch verhört, weil sie Heilung einem Gelähmten gebracht haben, der schon viele Jahre gelähmt war. Und die predigen voller Freimut das Evangelium von Jesus. Und dann heißt es weiter in Apostelgeschichte 4, 13, sie verwunderten sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Die verhalten sich wie dieser Jesus, die reden wie dieser Jesus, die sind genauso dreist wie dieser Jesus, den sie predigen. Na, merkt man dir an, dass du mit Jesus gewesen bist. Wenn du sagst, naja, ich bin ja noch ausbaufähig. Hey, super, sind wir ja alle, bin ich genauso. Bin der Erste, der das zugibt. Ja? Aber wir halten mal fest, dadurch, dass du eben zusammen bist mit Menschen, die den Geist des Glaubens haben, ist es gut. Kannst du diesen Geist des Glaubens haben. Schau, der Heilige Geist, der ist ja auch ausgeteilt worden an Pfingsten. Aus diesem Grund. Ne? Gott will dich mit seinem Geist erfüllen. Du sollst die Taufe im Heiligen Geist haben, dass du mehr wirst wie Jesus. Dein Auftrag hier unten auf der Erde ist, zu Jesus so ähnlich zu werden wie nur möglich. Dafür gibt der Herr alle Mittel und alle Möglichkeiten und Aufgaben, ja, um das zu bewirken. Das ist dann eine wunderbare Sache. Okay, das ist bereits im Alten Testament so gewesen, schau. Wir sehen es wieder im 4. Mose Kapitel 14, beim Kaleb, ganz hinten im Kapitel. Die Israeliten, die haben gesagt, oh, wir können Kanaan nicht einnehmen, denn dort wohnen die Riesen und überhaupt viel zu viel Arbeit. Wir haben gedacht, es fällt uns jetzt zu, was ist hier los? Und Gott sagt, also ihr mit eurem Unglauben kommt nicht ins gelobte Land. Aber mein Knecht Kaleb, der war noch nicht einmal ein Jude. Der war noch nicht einmal ein Israelit. Das war einer, der so mit dabei war. Mein Knecht Kaleb, ja, weil ein anderer Geist in ihm war, ja, und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich hineinbringen ins gelobte Land. Der muss nur 40 Jahre alt warten, bis die ganzen Ungläubigen gestorben sind und ihre Kinder dann das Land einnehmen. Und der alte Kaleb, der ist dann noch voll vorne mit dabei. 80 Jahre, schlohweiße Haare, die im Wind wehen, ja, vor seiner Hellebarde, wisst ihr, hat er so einen Helm auf, ja, und, ja. Wo ist es am schwierigsten? Da auf diesem Berg, da wohnen nämlich Riesen. Das ist mein Berg. So war der drauf. Das ist der Geist des Glaubens. Jemand, der Probleme hat und sagt, hey, sehr gut, dieses Problem ist nicht größer als mein Gott. Weil die meisten, die reagieren ja anders, ja. Die sagen, oh weh, oh weh. Kaleb war anders drauf. Der sagt, mit meinem Gott, wie David auch, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das ist die Haltung, die der Herr von uns haben möchte, denn für ihn ist nichts zu schwer. Ja? Ihr erinnert euch, könnt jetzt noch ewig weitermachen, der Mantel von Elia ist auf Elisa übergegangen. Mose hat seine Hände auf Josua gelegt und der Geist von Mose ist auf Josua übergegangen und Israel ist ihm nachgefolgt, wie sie Mose nachgefolgt sind. So, das hat schon was, ja? Du kannst also dir quasi einen Geist einfangen, in Anführungszeichen, du kannst den schnappen. Übrigens, hör mal zu, wenn du lang genug in allen möglichen Nachtclubs und Pornobars rumhängst, dann schnappst du dir möglicherweise auch einen Geist ein, einen unreinen. Der plagt dich dann, der gibt dir dann keine Freiheit, sondern große Probleme. Na, wenn du zu lange in der Harry's Bar rumsitzt, dann kann es gut sein, dass der Schnaps besser schmeckt als alles andere nach einer Zeit und dann hast du auch einen Geist. Aber es ist nicht der Geist Gottes und er gibt da keine Siege. Deswegen, schau, ist es vielleicht kein schlechter Vorschlag, keine schlechte Entscheidung, wenn du dich einer Gemeinde anschließt, die den lebendigen Glauben predigt, die überhaupt weiß, dass es den gibt und den dann auch noch predigt. Weil du kannst dich politischen Gemeinden jederzeit anschließen. Verstehst du, ich gehe in irgendeine Kirche. Na, da zitiert dann wegen mir der Pfarrer aus dem rot-grünen Parteiprogramm oder was weiß ich. Da gehst du in der katholische Kirche, da ist es dann vielleicht aus dem CDU- oder CSU-Programm. Aber das ist es alles nicht. Wir wollen einen lebendigen Glauben, sag mal jemand Amen. Na, der Gebetserhörungen bewirkt. Okay, also schließt sich eine Gemeinde an, die lebendigen Glauben predigt, ja, und Gebetserhörungen erlebt. Und deren Geist treibt dann hoffentlich auf dich ab. Also wenn du depressiv in eine Gemeinde kommst und man predigt dort und hinterher bist du dann noch depressiver, suchst du eine andere. Wenn du aber kommst und du merkst immer wieder, oh ja gut, jetzt bin ich besser drauf. Jetzt, wo ich Kaffee trinke nach der Gemeinde, bin ich besser drauf als vorher. Ja, vielleicht ist da doch was dran. Vielleicht gibt es hier Gott ja wirklich. Dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg, um nicht zu viel von dir zu erwarten. Okay, und Predigten mit dem Geist des Glaubens drauf, die kannst du ja öfter hören, bis es ein bisschen auf dich übergeht. Wisst ihr, ich habe ein Buch aus meiner Bücherei rausgezerrt. Der Herr hat mich dahin geführt. Das Buch ist von 1928. Von einer Frau, die den Buchstaben, also die ihren Vornamen mit C abkürzt und den Nachnamen hat. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Schon längst beim Herrn. Die war Missionarin in Mexiko. Und ich habe ihr Buch gelesen und die predigt knüppelhart. Die predigt Sachen, die, wenn ein anderer sie predigen würde, dann wäre das purer Pharisaismus. Das wäre pharisäermäßig. Aber nachdem sie das sagt, ist es nicht mal pharisäermäßig, sondern da kommt Leben dabei raus. Na, die sagt Zeug. Die sagt, bist du frei vom Fluch? Wenn noch irgendwas vom Fluch an dir dranhängt, irgendein Zipperlein, irgendein Wehweh, irgendein Leiden, dann bist du noch nicht ganz frei vom Fluch. Und in der Bibel heißt es auch, dass ein unbegründeter Fluch nicht kommt. Was also stimmt noch nicht an deinem Leben? Wisst ihr, sowas sind Lieblingsworte für Pharisäer. Pharisäer macht dann mit dir Lebensuntersuchungen bis ins 25. Glied, bis quasi zum Neandertaler, dann im Urgroßvater. Ja. Damit man alle deine Sünden aufarbeiten kann über die Generationen und diese Dinge. Aber das macht die nicht. Die kommt von einer ganz anderen Schiene. Die sagt, ja, bei mir war das so, sagt jetzt, schreibt diese Frau, ich war ein körperliches Wrack, ich war depressiv, ich hatte 27 Jahre lang jeden einzelnen Tag Schmerzen, ich war halbseitig, teilweise gelähmt, ja, ich hatte diese und jene gesundheitlichen Probleme, die Ärzte haben mich aufgegeben, in mir war kein gesunder Fleck, bis ich 27 wurde und dann bin ich durchgebrochen zum lebendigen Glauben und bin geheilt worden. Heute, schreibt diese Frau, wohlgemerkt 1928, heute bin ich 71 und bin gesünder als je zuvor. Ich kann bis tief in die Nacht arbeiten, bin am Morgen wieder fit. Meine Augen sind scharf. Nur beim Lesen lese ich manchmal mit einer Lesebrille. Aber Nadel und Faden tue ich mit meinen normalen Augen einfädeln. Ja, kein Problem. Ich arbeite für 3 Jüngere und es tut mir, es ist für mich keine Last. Wisst ihr, wenn ich mal so alt bin, möchte ich genauso drauf sein. Deswegen lese ich dieses Buch und denke mal, was für einen Geist hatte diese Frau? Wie kam die so drauf? Und dann lese ich das und ziehe mir das rein und lese dasselbe Kapitel 3, 4, 5 Mal. Nach ein paar Tagen noch einmal, dass es ein wenig abfärbt, damit die erfassen kann, wie die Frau innerlich drauf ist. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Lebendiger Glaube. Naja, so funktioniert es halt. Könnten noch viel drüber sagen, machen wir jetzt aber nicht, ich mache jetzt Schluss. Ein guter Wechsel, hört mal, ein guter Wechsel von einem Mann Gottes zum nächsten ist der Übergang vom Reinhard Bonnke zum Daniel Kolenda. Finde ich super. Reinhard Bonnke hat Zephan, kennt ihr das? Christus für alle Nationen, ein ganz, ganz großes, gewaltiges Werk, hat Millionen, Dutzende von Millionen von Menschen zu Jesus geführt, speziell in Afrika. Na, wo die auftreten, da bleibt kein Auge trocken, das ist der Hammer. Der Herr verherrlicht sich durch Zeichen und Wunder, mächtige Taten Gottes. Wenn bei denen der Heilige Geist fällt, dann ist es so, wie wenn eine Bombe losgeht. 100.000 Leute stehen da und dann beten sie, der Geist Gottes fällt, wie wenn eine Welle durch die Leute durchgeht, fallen die dann nach außen um und reden in Sprachen. Das ist der Hammer, ihr müsst mal Videos anschauen davon. Und sowas, versteht ihr, sowas kann man sich ja nicht aus dem Bauch schneiden. Das ist der Hammer, sowas. Sowas gibt dir Gott oder es gibt es dir nicht, weil der Mensch macht sowas nicht, sowas macht Gott. Na, und Reinhard Bonnke, dem ist diese Gabe gegeben worden, aber jetzt ist er auch in seinen 70ern, 77 oder wie alt er ist, hat er das vor einigen Jahren dem Daniel Kolenda übergeben. Und der macht jetzt da weiter, wo der Alte aufgehört hat. Der Junge macht dort weiter, ohne Unterbrechung, legt genauso dynamisch weiter zu. Das ist damals wunderbar. So, die Salbung des einen ist auf den anderen übergegangen. Das, meine Damen und Herren, macht Gott. Und er macht es auch mit dir. Er gibt auch dir Erlebnisse Gottes, Gebetserhörungen, ja, damit dieser Geist des Glaubens in dir wächst, Fuß fasst und du Herzensglauben hast, lebendigen Glauben, so wie Paulus. Nachdem Paulus fertig war, wie ihr wisst schon, wieder zurückgeführt wurde in die Zelle in Apostelgeschichte Kapitel 23. Nachdem er verhört worden war vom Sanhedrin, vor dem Hohen Rat, vor den Pharisäern und Sadduzäern, als er wieder in seiner Zelle war, trat in der Nacht der Herr zu ihm und sprach zu ihm, Paulus, mach dir mal keine Gedanken, so wie du hier Zeugnis für mich abgelegt hast, im Sanhedrin heute, so musst du auch in Rom vom Kaiser vor mir Zeugnis ablegen. Das ist lebendiger Glaube. Jetzt weiß Paulus, egal was mir passiert auf der Reise nach Rom, ich werde ankommen. Und wir wissen, er kam in Schiff, in Seenot und alle diese Dinge. Er wusste bereits vorher aus dem Mund Gottes selbst persönlich, ich werde es alles überleben, ich werde vor dem Kaiser stehen. Die Stürme im Mittelmeer können mir nichts anhaben. Leute, versteht, das ist lebendiger Glaube. Wenn der Herr in der Nacht bei dir steht und zu dir sagt, hey, ich bin mit dir und diese Dinge. Sowas kannst du nicht erzwingen. Sowas macht der Herr entweder oder er macht es nicht. Ja? Aber du, wenn du offen bist und dein Herz ihm gibst, dann geht er auf dich auch ein, wenn du das möchtest. Okay, jetzt haben wir genug zum Nachdenken für diese Woche. Amen.